Na, weil ich habe so das Gefühl, dass alles halt immer mehr zum Einheitsbrei wird und jeder versucht halt das zu kopieren, was gerade an Hype ist.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist. Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Mein heutiger Gast, Stefan Wacker. Seit über 10 Jahren im Social Media Game. Kampagnenbauer statt Poster. Er hat Formate mit aufgebaut, die du kennst. Sepp, was machst du? Und der kantige Relax Guide. Mit Stefan rede ich darüber, warum Evergreen-Formate mehr liefern als Trendhopping. Wie Relevanz Reichweite schlägt und welche Signale Kampagnen wirklich tragen. Außerdem die Schattenseiten. Druck, Burnout, Depression. Ohne Drama, aber mit Haltung. Mit dem Ziel, Content, der Menschen den Tag spürbar besser macht. Diese Folge ist ein Special anlässlich der OXD, der Online-Expert-Days am 27. und 28. November in Salzburg. Mit dem Code TEDDY25 sparst du 50 Euro auf jedes OMX- und SEOCOM-Ticket. Stefan, herzlich willkommen in Linz. Servus.
Vielen Dank für die Einladung, Daniel.
Ich fange wie immer direkt an. Ehrlich gesagt freut mich das.
Dass wir uns heute kennenlernen, dass ich hier zu Gast sein darf und dass wir einen sonnigen Tag haben.
Ehrlich gesagt ärgert mich das.
Ganz viel im Social-Media-Bereich im Moment. Also es hat sich extrem viel verändert. Es ist extrem stressig geworden. Es ist viel auf LinkedIn los. Ja.
Ehrlich gesagt, müsste dringend mal gesagt werden.
Puh. Dass Social Media extrem viel negative Seiten auch hat, die mich persönlich auch stark beschäftigen oft. Also, ob ich da wirklich im richtigen Business unterwegs bin, das beschäftigt mich oft.
Okay. Was ist das genau? Weil, dass man das Business dann hinterfragt, das muss ja tiefgehend sein.
Nein, es ist einfach, ich glaube, Social Media hat positive Seiten und hat natürlich auch extrem viele negative Seiten. Und ich merke es bei mir selber zum Beispiel, Aufmerksamkeitsspanne, wenn du wirklich dich mit Büchern beschäftigst, liest und so weiter. Also es hat extrem viele negative Auswirkungen. Das merke ich oft bei mir selber auch, dass mir oft auf Detox gut tut und so weiter. Also das hinterfrage ich sehr oft.
Das ist jetzt natürlich eine spannende Aussage als jemand, der sein Geld mit Kampagnen, auch Social Media klarerweise, verdient. Wie kommst du da dazu oder wie geht's da auch mit diesem Widerspruch in Wirklichkeit?
Ja, es ist tatsächlich, es macht extrem viel Spaß nach wie vor. Also ich bin ja wirklich auch schon lange, jetzt über 10 Jahre in dem Geschäft. Aber ich glaube, man muss immer alles, was man tut, ein bisschen kritisch hinterfragen. Mhm. Und das mache ich schon auch jeden Tag, dass ich darüber nachdenke, so wie gut tut dir das selber? Ja. Und es gibt Tage, da sage ich mir, okay, das ist wirklich eine coole Kampagne, die macht vielen Menschen eine Freude, ja, und die bewirkt da was Positives. Und es gibt aber auch Tage, wo ich mir einfach denke, dass es so getrieben worden ist, das Thema, und einfach extrem stressig und einfach extrem viel auch mit mir macht. Ja. Und ich glaube, angefangen hat das auch ganz stark so auf persönlichen Bezug, dass ich zwei kleine Neffen habe, ja, und dass ich mir einfach frage, hey, da habe ich oft die Diskussion mit den Eltern, wann sollen sie Social Media irgendwie nutzen, wann sollen sie damit anfangen. Und da bin ich eigentlich eher dafür, desto später, desto besser oft. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist immer so ein bisschen Licht und Schatten in dem Bereich.
Der befragen, wie alt die zwei Neffen sind?
Die sind 9 und 7 jetzt.
Okay, ich kenne das nämlich, mein Sohn ist 7. Und Kinder-YouTube, also YouTube Kids, taugt ihm ziemlich. Und er hat auch da die Möglichkeit, sich Dinge anzuschauen. Ich habe ähnliches Bauchweh wie du, aber ganz ehrlich, wir bringen uns jetzt bei mir nicht ganz weg. Und gleichzeitig hat sich der aber das Rechnen über YouTube Kids selber gelernt. Wo ich jetzt so ein bisschen da stehe, auf der einen Seite will ich natürlich nicht zu viel dorthin bringen, weil so Dinge wie Likes und wie viele Leute kriegt man da und so weiter, das hat er schon recht bewusst da, dass es sowas gibt, auch wenn er keine eigenen Profile hat. Und auf der anderen Seite hat er aber was Positives zusammengebracht. Wie nimmst das du bei den Kids, war mit denen du da zu tun hast?
Na, es ist tatsächlich so, dass der Ältere mittlerweile schon so eine Mini-Smartwatch hat, wo man wirklich Sprachnotizen schicken kann und wo man anrufen kann und so. Das ist natürlich extrem schön, die Bindung und so weiter. Aber natürlich kann man ja auch nicht leugnen, dass es extrem viele negative Aspekte gibt. Ne? Also wenn er dann älter wird und Schönheitsideale und weiß nicht, was das mit Ernährung machen kann, was das mit der Psyche machen kann. Ich glaube, das kennt jeder von uns irgendwie zu einem gewissen Teil.
Mhm.
Und das natürlich muss man schon immer kritisch betrachten. Das mache ich auch. Das sehe ich auch kritisch. Aber natürlich gibt es auch positive Aspekte, ganz klar. Und das ist, wie gesagt, dieser coole Trend, den es ergibt mit Runners Clubs und Book Clubs und so weiter. Natürlich ist überall Licht und Schatten. Ich finde zum Beispiel auch für ältere Menschen, also wie zum Beispiel meiner Mutter, WhatsApp ist ja auch eine Social Media Plattform, ja. Und ist so Heavy-Nutzerin und seit mir einfach, wir haben extrem viel Kontakt und tauschen uns aus und so weiter. Und sie ist auch mega aktiv auf Facebook nach wie vor. Und schreibt immer lustigerweise bis heute noch unter Beiträge, dann sie liked es nicht, sondern sie schreibt immer gefällt mir drunter.
Okay.
Was eigentlich halt lustig ist. Ja, es Licht und Schatten, aber das ist wirklich, das musste mal gesagt werden, finde ich.
Ja. Jetzt haben wir vorher kurz drüber gesprochen, warum jetzt die Aufmerksamkeit von mir auf dich gefallen ist, wo er mitunter eine Kampagne von euch, die recht gut besprochen ist. Diese Sepp-was-machst-du-Dinge, die wahrscheinlich jeder in Österreich auf Social Media irgendwo einmal gesehen hat. Und jetzt ist der Hintergrund, du hast eh vorher schon im Vorgespräch gesagt, geh bitte nicht nur darüber reden, keine Angst, das werden wir nicht tun. Aber das ist ja ein recht mutiger Zugang. Ein Koch, und ich bleibe jetzt beim Koch, weil der Politiker interessiert mich jetzt da tatsächlich relativ wenig für das Interview. Ein Koch, der relativ grantig, relativ direkt unterwegs ist, im weitesten Sinn authentisch, redet einfach über Rezepte und das kommt voll an. Habt ihr gewusst, dass das so laufen wird?
Na, ehrlicherweise, so wie das Ganze halt gestartet hat, es war schon der Plan, dass das natürlich eine große Kampagne wird, aber eigentlich ist es ja darum gegangen, irgendwie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden.
Mhm.
Und ehrlicherweise, dass es jetzt so groß wird, wie es geworden ist, das hätten wir uns nicht erwartet. Also muss man einfach ehrlich sagen, was dann auch rundherum irgendwie entstanden ist und so weiter. Also das hat man sich damit nicht ausmalen können. Aber gestartet ist es eben mit diesem Thema Mitarbeiterinnen zu finden.
Mhm.
Und ich glaube, was einfach wichtig war und deswegen... Ich glaube, da wird es dann auch viel bei der Conference drum gehen, dieses ganze, dieser ständige Spannungsfeld zwischen, was ist effektiver, dieses Organische, wo du sagst, ja, die kann jetzt irgendjemanden viral machen, die kann eine große Reichweite mit organischem Content kriegen, oder halt das Performance-Marketing-Thema. Ja, mhm. Und ich glaube, da haben sich viele Dinge jetzt einfach verändert, seit wir gestartet haben damals mit dem Sepp, das ist ja jetzt fast 3 Jahre her.
Ja.
Und damals waren eben Kurzvideos und das ganze Thema halt vertikale Kurzvideos etc., die halt vom TikTok getrieben waren, war halt einfach... Mhm. Da waren noch nicht so viele drauf, ja. Und da merkt man einfach so ein gutes Timing. Und da hat einfach extrem viel zusammengespielt. Ja, also da können wir dann gerne natürlich tiefer einsteigen.
Was mich vor allem interessiert, ist, ich muss mir das ja trauen. Ich muss mir trauen, so aufzutreten. Jetzt haben wir natürlich auf der einen Seite die Persönlichkeit, die da vor der Kamera steht. Der wird wahrscheinlich nicht so viel dagegen gehabt haben, weil sonst hätte er sich nicht hingestellt und das gemacht. Aber hat es da irgendwen gegeben, der Bauchweh gehabt hat und gesagt hat, das können wir doch nicht machen, dass wir so auftreten?
Nein, ehrlicherweise war das, Sepp war Gastronom, hat seine Betriebe gehabt und hat es sicher auch aus einer Verzweiflung heraus halt, ne, auch gestartet, weil er gesagt hat, ich brauche natürlich Aufmerksamkeit für meine Betriebe, ich brauche Aufmerksamkeit, um Mitarbeiterinnen zu finden, weil die Betriebe vom Sepp sehr abgelegen waren. Na, also wenn man Goldegg irgendwie kennt, das ist sehr abgelegen, da musst du mal hin. Und du musst da Menschen finden und die Gastronomie war eh schon extrem unter Druck.
Mhm.
Und deswegen musste man was machen, was richtig auffällt. Ja, und eigentlich war das Ganze so, um jetzt auch wieder, wir sind bei ehrlich gesagt, ja, also wir sind eigentlich hingefahren und wir haben Formatvorschläge dabei gehabt. Also wir haben uns irgendwie Sachen überlegt und gesagt, hey, so sehen wir das, so machen wir das. Aber der Sepp hat uns eigentlich nicht zugehört.
Okay.
Also so, er hat uns nicht zugehört, er hat einfach so ein Ding und so wie halt ist, sehr umtriebig, ja. Und ist dann immer weggegangen und hat plötzlich angefangen, halt Salzzitronen einzulegen und hat angefangen, Messer zu schleifen und solche Sachen. Und damals waren wir drüben eben im Christoph, im Kayo. Der Christoph war vor allem der, der mir dann angebordet hat und ich habe den Kayo angebordet. Also das war so das Dreiergespann, mit dem Sepp das Vierergespann, wo wir es halt gestartet haben. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich die Geschichte. Also das ist eigentlich die Geschichte, diese ganz interessanten Sachen, die der Sepp die ganze Zeit halt macht, ja, und dieses Umtriebige irgendwie einzufangen, das war einfach die Story und dann waren wir am Abend einmal einige Bier getrunken was natürlich geholfen hat in Summe. Mhm. Und dann haben wir einfach wirklich an dem Abend sind wir da zusammengesessen am Tisch und haben angefangen, das Video aufzubereiten, haben den TikTok-Kanal aufgemacht und haben es losgestartet, sind schlafen gegangen und nächsten Tag haben wir gemerkt, das Ding hat richtig Potenzial. Mhm. Und dann haben wir es nach und nach dann irgendwie...
Also wirklich so am Abend, okay, jetzt machen wir das, stellen wir vor am Smartphone, schneiden wir die Sachen geschwitzt zusammen und ja, auf geht's.
Absolut. Ich meine, was wir schon natürlich gemacht haben, war, wir haben uns natürlich vorbereitet, so, also was ist das richtige Setting? Ich glaube, es braucht natürlich immer ein gewisses Timing, es braucht natürlich ein Know-how, ne? Du musst wissen, okay, was musst du jetzt tun? Aber es war natürlich bekannt, diese vertikalen Kurzvideos, statisch, ist halt einfach für Social nicht mehr so relevant, weil die Aufmerksamkeit war damals schon ganz stark auf TikTok und auf diesen Kurzvideos. Und wir haben uns viele amerikanische Formate natürlich auf Hang geschaut. Ich glaube, das ist generell ein guter Tipp, dass man schaut, was gibt es vielleicht schon auf anderen Märkten, wie kann man das vielleicht kulturell nach Österreich übersetzen, wie kann man da irgendwie einen österreichischen Schmäh draufpacken. Mhm. Da haben wir uns viele Sachen angeschaut natürlich. Also eine Geschichte war so dieses What do you do for a living zum Beispiel, wo da jemand rumläuft und die Leute halt fragt, was machen sie so beruflich, und gibt es ja tausende Formate. Ja. Man merkt, solche Logiken sind interessant, gibt es bei uns eher weniger. Und das war so ein bisschen die Grundidee, ja.
Jetzt gibt es noch was Zweites. Relax Guide ist ja auch von euch. Das ist ja zwar anders, aber da sitzt wer vor der Kamera und deckt Influencer-Bullshit, die nennen sie jetzt einfach mal so auf. Mhm. Das muss man sich ja auch trauen, dass man, weil da gehe ich ja direkt in den Angriff. Ähnlich wie es auch bei dieser Sepp-was-machst-du-Geschichte ist, ist ja auch so die eine oder andere Äußerung dabei, die polarisieren kann. Kann man das jetzt verallgemeinern? Einfach einmal draufhauen.
Tja, ich meine, natürlich ist Reibung in der Kommunikation, erzeugt immer eine gewisse Wirkung. Ja, ich glaube, was einfach dahinter steckt und was wichtig ist, dass du halt keine generischen Sachen machst. Ich glaube, das ist so die Geschichte, ne? Und wenn du einfach Street-Interviews macht mittlerweile jeder. Ja, wenn er das jetzt genauso macht, dann kann ich mir halt nicht erwarten, dass das halt extrem teuer geht. Ich glaube, du musst halt immer versuchen, natürlich irgendwie kontrovers zu sein, Dinge halt irgendwie mal anders zu machen. Und beim Relax Guide war tatsächlich das Setting ein Workshop-Setting. Damals mit Bernhard und mit dem Team. Und da haben wir einfach drüber nachgedacht und gesagt, es wäre doch eigentlich total interessant, mal auf diese ganzen, sage ich mal, unter Anführungszeichen gekauften Influencerinnen-Geschichten mal was zu machen, da mal gegen zu argumentieren etc. Und der Herr Werner ist natürlich auch ein Typ, der passt da. Ja. Ich glaube, das ist sowieso die absolute Grundvoraussetzung, dass du jemanden hast, der da funktioniert und passt. Und so sind wir auf die Geschichte gekommen. Und es war aber dann auch wieder ähnlich. Man hat das ausprobiert, man hat dann bei den Videos noch ein bisschen nachgeschärft. Da muss man extrem sagen, dass das Team von Relax gerade einfach Bock drauf gehabt hat. Ich glaube, das ist so generell die Geschichte. Bei den Kampagnen, die wir merken, die richtig gut funktionieren, die Leute müssen Bock drauf haben aufs Thema. Also bei Sepp war es so, da haben wir einfach jedes Video, was irgendwie rausgegangen ist, jedes Rezept, haben wir voll gefeiert im Team auch. Ne? Es war so, wow, cool, das geht jetzt raus und so, da kommt jetzt das Spiegelei und das, und da haben die Leute nachgekocht und mitgemacht und so. Da entsteht dann ein gewisses Momentum. Mhm. Ja, und beim Relax Guide ist es da auch wieder das Zusammenspiel, das Team dort. Der Bernhard, die Emma und so weiter sind einfach, die machen das herausragend. Also wir waren da eigentlich Impulsgeber, ja, und haben auch die Learnings, die wir aus dem Bereich haben, haben wir da einfach mitgegeben, und sie haben das einfach dann extrem getrieben und aufgebaut. Ja.
Jetzt hören wir ja ständig, wir müssen authentisch sein, wir müssen Persönlichkeit zeigen und so weiter. Gleichzeitig gibt es dann auch diese Influencer, die oft eine inszenierte Authentizität halt irgendwie an den Tag legen. Und das waren jetzt einfach einmal zwei Beispiele, wie für mich wirkt es authentisch, wie sowas laufen kann. Ist das jetzt wirklich aus deiner Sicht, und ihr macht ja Kommunikation, ihr lebt ja auch davon, Dinge zu inszenieren, das ist halt einfach das Handwerk und der Job. Ist das jetzt wirklich ein Erfolgsfaktor oder sagen wir es halt nur dauernd?
100%. Also ich glaube, echt zu sein, ich sage immer das beste Beispiel, wenn ich bei mir anfange, wenn ich auf meine LinkedIn-Kommunikation schaue, die tatsächlich extrem schlecht ist, weil ich einfach irgendwie in dieser ganzen Suppe dieses Herumflexens und irgendwie, weiß ich nicht, oh, alles ist so großartig, irgendwie mache. Ja? Also wenn ich da jeden Tag reinschreibe, wie ich mich oft wirklich fühle, dann wird es anders ausschauen. Ne?
Ja.
Also ich glaube, wenn ich dann bei mir selber anfange, dann merke ich, ich bin da eigentlich gar nicht so authentisch, weil in echt bin ich eigentlich anders. Da hat mal der Thomas Dahler lustigerweise hat da nicht gesagt, du, in echt bist du eigentlich viel netter, als du auf LinkedIn unterwegs bist. Das passt da gut zu seinen Formaten, die ja gefürchtet sind auf LinkedIn. Ja? Aber zurück zum Punkt, 100%. Also ich glaube, der Erfolg von Sepp, was machst du, ist natürlich eher extrem ungefiltert, echt, gepaart mit einem enormen Wissen natürlich aus der Küche und aus der Gastronomie, was einfach vielen Menschen Spaß gemacht hat, was vielen Menschen geholfen hat. Und es war natürlich jetzt nicht irgendwie fad präsentiert, sondern einfach mit einem guten Schmäh und dann natürlich auch im richtigen Setting, im richtigen technischen Setting. Und beim Relax geht ähnlich, ne? Also auf gut Deutsch, der scheißt sich auch nichts, ja? Und macht halt ehrliche Bewertungen und ja, und haut einfach raus, was er wirklich denkt. Auch natürlich mit einem langen Erfahrungsschatz jetzt in der Wellnessbranche. Ne?
Mhm. Jetzt ist es ja so, irgendwie haben wir alle, manche auf Universitäten, andere im Tun, Agenturumfeld und so weiter, irgendwie mal gelernt, wie Kommunikation sein muss und wie Werbung ist. Ich merke das, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, wo man dann immer sehr schnell in Positionierungsaussagen, die irgendwie gefallen wollen, drinnen sind. Das ist ja, was wir bis jetzt besprechen, ist ja ein anderer Weg, der aber auch funktioniert, der mir persönlich sympathischer ist. Wie hat sich denn das bei dir verändert? Weil du bist ja irgendwo einmal sozialisiert worden, oder? Mhm. Warst du die Wildsau von Anfang an?
Ich bin eigentlich gar nicht so eine Wildsau. Also es ist, glaube ich, etwas, was ich nach außen immer ein bisschen ausstreue. Also ich glaube, der Kernzugang ist von dem ganzen Thema, man muss irgendwie versuchen, mit Social Media Kommunikation mal diese ganzen Business-Ziele ein bisschen über Bord zu werfen.
Mhm.
Also es ist ein bisschen unser Zugang. Weil natürlich, wenn jetzt ein Corporate kommt oder wenn ein Unternehmen kommt und sagt, ja, das ist das Budget, wir haben die Ziele und wir haben eh nicht so richtig Bock aufs Thema, da weißt du eigentlich eh schon vorher, egal wie gut die Positionierung ist und was deine Strategie reingesteckt wird, das wird vielleicht nicht gut werden.
Mhm.
Ja? Ich glaube, das Beste ist einfach, wenn du merkst, dass halt einfach auf dieser Mindset-Ebene, dass die Leute echt Bock haben, da was weiterzubringen und nicht immer nur diese Business-Ziele, also diese Gier nach diesen Business-Zielen im Kopf haben, sondern wirklich einfach drüber nachzudenken, was können sie ihrer Zielgruppe halt Gutes tun.
Mhm.
So, ich glaube, das ist, finde ich, vor allem bei diesem organischen Thema jetzt, der Performance ist, glaube ich, ganz eine andere Welt, ja. Aber bei diesem organischen Thema ist das schon etwas, was natürlich auch Creatorinnen, Influencerinnen erfolgreich macht.
Mhm.
Am Ende des Tages machen sie irgendwie den Tag schöner, indem sie halt einen Mehrwert stiften oder indem sie halt lustig sind, Entertainment, einfach den Tag irgendwie netter, schöner machen. Ich glaube, wenn man das mal im Vordergrund stellt, dann hat man schon viel gewonnen. Wobei das halt nicht immer leicht ist, weil wie willst du das irgendwo argumentieren im Business, ne?
Da, genau da wollte ich jetzt hinkommen, wenn ich jetzt so an meine Stationen zurückdenke und das weiß ich nicht, im Marketingleiter, im Konzernumfeld sage im Vorfeld von einem Projekt, naja, jetzt lassen wir die Business-Ziele mal ein wenig auf der Seite und schauen wir, dass wir den Tag schöner machen, dann konnte ich mir vorstellen, dass es Widerstand gekommen wäre. Ich gehe davor aus, den habt ihr auch schon einmal gehabt in einer Diskussion.
Immer wieder. Ich würde ehrlich sagen, also ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren, wer man ist natürlich. Na, wenn ich jetzt sage, ich bin vielleicht, was ein Coca-Cola oder ich bin eine Brand, die einfach auch schon davon lebt, wenn sie einfach Reichweite generiert und Sichtbarkeit generiert, dann kann das, glaube ich, ein extrem interessanter Ansatz sein in Summe.
Mhm.
Weil desto mehr Reichweite die haben, desto besser für sie. Ja, und dann steigt das, ja. So, wenn ich jetzt aber komplett neu am Markt gehe, dann muss man, glaube ich, total abwiegen. So, also ich sage keinesfalls, dass der Ansatz jetzt der heilige Gral ist oder dass das irgendwie the one way to go ist. Überhaupt nicht.
Mhm.
Also ganz im Gegenteil, es kann oft richtig sein, wenn ich starte, dass ich ganz klar mit meinem Geld in eine Performance-Kampagne zum Beispiel gehe oder in andere Maßnahmen investiere. Das ist total situativ. Und ich glaube, diese Frage, was ist das Ganze eigentlich wert? Ne? Also natürlich hat Reichweite an Wert. Und wenn jetzt die Frage ist, was ist die Sepp-Kampagne eigentlich wert an Reichweite? Ne? Und so, ich glaube, die Frage ist einfach nicht final geklärt. Da versuchen wir eben drüber nachzudenken, da tiefer einzutauchen und das irgendwie in einen gesamten Kontext zu setzen. Aber ja, es ist immer wieder ein Spannungsfeld, zu sagen, hey, auf was soll ich eigentlich setzen? Was bringt mir das Ganze jetzt? Ja, so.
Es ist halt auch immer die Frage, dieser Podcast hier macht jetzt auch nicht unmittelbar Geld. Also ich verdiene jetzt nicht über Werbeeinnahmen. Es gibt halt dieses Format sehr lange. Dementsprechend bauen die Leute natürlich auch Verbindung auf, genau wie man es halt dann in diesen Kampagnen auch hat, weil bei Relax Guide habe ich Vertrauen, weil der sagt mir, wie es ist, gefühlt, seine Wahrheit.
Mhm.
Und bei der Sepp-Geschichte, okay, da habe ich halt diesen Menschen dahinter, wo man ja auch, ohne dass wir da jetzt zu viel auf Politik eingehen, ja auch bestimmt aus Medienberichterstattungen merken, naja, so viel versteht ist er nicht, ganz offensichtlich. Mhm, also so mein persönliches Dazudenken, was bringt denn sowas überhaupt? Weil, ja. Was sind denn so Dinge, wenn du drauf schaust und wir alle haben so unsere Beobachtungen im Markt, was sind so, ist so die Hall of Shame an Dingen, die du irgendwo siehst, was sagst, okay, bitte, hört doch auf, liebe Kollegen, Kolleginnen.
Ich glaube, Hall of Shame ist für mich fast schon zu hart gesagt, ja, weil ich glaube, jeder tut irgendwie sein Bestes und jeder tut das Beste, ja, also ich glaube, das mal vorausgeschickt. Ich glaube, was wir ein bisschen bemerken jetzt ist, ich meine, das Social-Media-Business, wir sind alle extrem algorithmusgetrieben und ständig kommt irgendwie neue Meldung von Mosseri und sonst wem, das neue Tool, das muss man jetzt machen und so weiter. Also da kommt man ja gar nicht gescheit hinterher. Mhm. Also ich glaube, das ist generell, diese Überforderung ist schon sehr groß, finde ich. Und da geht es uns genau gleich, wie es Kunden, Kundinnen geht. Ich glaube, Hall of Shame wird es jetzt, ist ein bisschen hart, aber ich glaube, was ich schon finde, ist, dass halt viele Unternehmen ganz stark an Strategien halt sich festklammern oft. Ja, sagen, hey, wir haben das mal so festgelegt und das muss jetzt so bleiben. So, man merkt jetzt einfach, dass natürlich, vor allem in diesem organischen Bereich, dass das Thema natürlich durch TikTok getrieben, Kurzvideos, Bewegtbild wird einfach wichtiger. So, das sind einfach die Fakten. Und wenn einfach ein Unternehmen weiterhin nur auf statischen Content setzt, dann ist es schwierig, finde ich. Also du musst das einfach im Mix einbauen, du musst eine gewisse Priorität einräumen. Das ist super wichtig. Ich finde auch, und das ist eines meiner Lieblingsthemen, dieses ganze Thema Trendhopping zum Beispiel. Ja?
Ja.
Also das ist etwas, was mir auch ein bisschen fertig macht. Weil ich finde zum Beispiel, na, jetzt haben wir gerade wieder den Emil, ja. Dann haben wir wieder morgen den nächsten Trend, Taylor Swift got engaged und so weiter. Es sind halt ständig neue Trends, wo dann alle Marken natürlich immer aufspringen, mitmachen und so weiter, ja. Und natürlich kann das in einigen Fällen richtig sein und kann auch sympathisch sein und vielleicht auch den Tag der Menschen schöner machen. Aber in vielen Fällen, kann ich dann als Kundin gar nicht zuordnen, welche Marke da jetzt mitmacht hat und nicht. Also was ist da wirklich der Impact? Und zu dem Punkt, den ich eigentlich will, ist, dieses ganze Thema nur auf Trends aufspringen, auf den nächsten trendy Sound, auf den nächsten TikTok-Trend, das ist so etwas, was wir ein bisschen ablehnen. Also wir versuchen da rauszugehen und zu sagen, hey, lasst uns lieber Formate machen, die evergreen sind, die immer wieder funktionieren und die ein bisschen trendunabhängig sind. Und tatsächlich ist das auch ein bisschen schon dem Sepp geschuldet, weil wir haben ihn auch immer Trends vorgeschlagen. Wir haben gesagt, oh, jetzt ist Halloween und jetzt ist das und hin und her. Und er hat gesagt, ich mache da nicht mit. Vergesst es, ja. So, und das hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und ich schaue halt mittlerweile so drauf, dass dieses ständig jeden Tag neuen Trends hinterher zu laufen, dass das für mich persönlich jetzt nicht der nachhaltige Weg ist. Vor allem im organischen Bereich. Ne? Mhm. Und da kommen wir jetzt wieder auf dieses Spannungsfeld zurück, Performance versus organisch. Wenn ich jetzt einen Trend mache und ich habe da 1 Million Views, bin irgendeine große Brand, die haben 1 Million Views, Social Team feiert sich komplett. So, was ist, wenn ich jetzt dahinter schaue, dann habe ich plötzlich Views in komplett irrelevanten Märkten. Ja. Ich bin irgendwo in den USA vielleicht ausgespielt und so weiter, was überhaupt nicht mein Zielmarkt ist. Ich habe irgendwie 200 Followerinnen von irrelevanten Märkten zugelegt, bringt mir fürs Geschäft gar nichts. So, und ich glaube, deswegen muss man auch im organischen Bereich schauen, wenn ich da wirklich Views habe und so weiter und da viel zulege, auch das muss ich immer kritisch hinterfragen. Ich glaube, da müssen wir unsere Arbeit auch immer extrem kritisch hinterfragen.
Das finde ich immer besonders spannend, aber in der Medienberichterstattung, wenn dann irgendwelche TikToks aufkommen, die haben, weiß ich nicht, 1 Million Views und das ist die Meldung. Mhm. Wo genau das, was du gerade sagst, wo meine Frage dann immer ist, okay, wo kommen die her, was ist das? Wie kurz nach meiner Gründung war ich eingeladen ins TV-Studio, weil in Salzburg ein Sushi-Lokal viral gegangen, also ein Video ist viral gegangen, wo einfach wer einen Schwenk über die Sushi-Bar gemacht hat. Und ich wurde dann dazu befragt, warum das jetzt viral gegangen ist. Ich habe ehrlicherweise keine Antwort gehabt und habe halt dann so meine Sicht der Dinge wiedergegeben. Aber sind wir dort unkritisch auch gegenüber Marken? Große Zahl, viele Follower, viele Views, das ist super.
Ja, ich finde schon. Also absolut. Also ich glaube, dass man da total kritisch draufschauen muss, woher kommen die überhaupt, haben die wirklich den Impact? Und natürlich kann ein virales Reel mal einen enormen Business-Impact haben, also absolut. Die Frage ist natürlich immer, wie nachhaltig ist das Ganze? Ne? Also bleibt das dann wirklich? Kommen die Leute dann wirklich regelmäßig? Kann ich dann wirklich erweitern und so? Deswegen versuchen wir halt immer zu schauen, dass wir halt, wie gesagt, auf Evergreen-Formate halt gehen, die wirklich vielleicht jeden Tag, jeden zweiten Tag funktionieren können. Vielleicht nicht komplett viral gehen deshalb. Und wir haben da viele Beispiele, die jetzt nicht komplett viral gehen, aber die trotzdem halt einfach den richtigen Markt dann auch treffen. Und ich glaube, da muss man die richtigen Indikatoren mitgeben. Du musst einfach den vielleicht einen österreichischen Dialekt mitgeben zum Beispiel. Ja? Mhm. Einfach die richtigen Signale einfach mitgeben und nicht einfach irgendwie einen Trend mitgehen und dann ja, macht das einfach keinen Sinn. Ja.
Jetzt, du hast das vorher kurz angesprochen, dieses ganze Algorithmus geoptimiere, das wir da so immer wieder machen. Mir fällt es besonders auf LinkedIn auf, wo sich sehr viele Menschen herumtreiben, die erzählen, was man tun muss, damit LinkedIn funktioniert. Und ab und zu habe ich das Gefühl, es entsteht an vielen Stellen wirklich Content nur, um diesen Algorithmus zu füttern, um dann halt in diese Reichweite zu kommen und so weiter. Und wir produzieren so ein bisschen an den Menschen vorbei, die sie eigentlich dann konsumieren sollten. Ich habe also Erlebnisse gehabt, ich habe ein Posting gemacht und habe mir tatsächlich erlaubt, den Link direkt in den Post hineinzuschreiben. Weil es einfach ein Blogartikel war, der verlinkt war und der war außerhalb, wo ich dann tatsächlich Direct Messages gekriegt habe mit so macht man das nicht, das muss im ersten Kommentar drinnen sein, weil der Algorithmus und so weiter, wo ich mir einfach denke, ja, kann schon sein, aber es bringt halt jetzt irgendwie dem Menschen, der es konsumieren soll, relativ wenig, wenn er dann wieder irgendwo suchen muss. Und ich hätte einmal gelernt, möglichst wenig Klicks. Wie gehen wir um damit? Weil wir brauchen die Algos, dass wir ausgespült werden. Mhm. Einen Menschen gibt es auch noch, der es konsumieren soll. Ab und zu steht sich das schon ein bisschen entgegen, meiner Meinung nach.
Ja, 100%. Also ich glaube, am Ende des Tages sind wir extrem stark Algorithmus getrieben und ich habe das ja die letzten 10 Jahre damals schon so viele Veränderungen mitgemacht, oder wir alle. Wir haben eben gesehen, keine Ahnung, damals hast du halt im Performance-Marketing auf Ad-Ebene alles ganz genau irgendwie einstellen können und so. Heute vertraust du da viel mehr drauf, dass Dinge halt automatisiert auch laufen. Ja, jetzt kommt das ganze Thema KI und so weiter dazu. Und ja, am Ende des Tages machen wir diesen ganzen, das Hamsterrad schon stark mit alle, ne?
Nee.
Und die Frage ist natürlich immer, wie kannst du halt vielleicht Dinge vorausschauen oder wie kannst du halt relativ früh dabei sein? Das kann natürlich schon in gewisser Weise mal einen Vorteil bringen. Zum Beispiel jetzt wieder mit dieser Sepp-Geschichte, ne? Also wir waren da relativ früh auf diesem mach deine eigene Social-Media-Show, ja? Wenn ich aber heute drauf schaue, so, und da muss ich einfach da kann ich nicht einfach nur mehr Kurzvideo-Content produzieren, sondern der Markt ist viel kompetitiver geworden. Das heißt, die muss mich viel mehr ins Zeug legen, weil natürlich dann alle merken, es funktioniert und die springen drauf. Und ja, wir sind extrem getrieben. In Summe ist das schon auch eine bedenkliche Entwicklung, finde ich. Ja, weil ich meine, jeden Tag ändern sich die Specs, jeden Tag muss ich irgendwas Neues machen, eine neue Funktion machen und so weiter. Das ist einfach stressig. Ja, und ich glaube, das muss man wieder immer extrem kritisch hinterfragen. Aber wer natürlich in dem Spiel dabei sein will, und clearly, wir sind eine Social Media Agentur, also sind wir dabei, der muss da wohl oder übel mitgehen. Ja, also ich muss mich einfach weiterbilden, ich muss schauen, was tut sich da, ich muss Dinge ausprobieren. Ich kann halt nicht in der Theorie das mal alles anschauen, ich muss halt einfach da meine Erfahrungen einfach sammeln und dranbleiben. Und ich persönlich habe auch gemerkt auf LinkedIn, dass die letzten Jahre jetzt hat es relativ gut funktioniert. So, und jetzt habe ich genau die gleiche Erfahrung gemacht. Ne? Wenn ich irgendwo einen Link reingebe, auf einmal, ja, nichts mehr. Ja? Und dieses Storytelling und immer schneller, lauter und so weiter wird halt irgendwie bevorzugt. Ja, also es ist schwierige Entwicklung in Summe, finde ich.
Angenommen, du darfst in dem Spiel die Regeln neu setzen. Was wird streichen, was wird dazukommen?
Puh, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also wenn ich mir ehrlicherweise was wünschen würde, dann wäre es vielleicht das Tempo zu regulieren. Ja, also ich glaube am Ende des Tages dieser ständige Wachstumstrieb ist halt einfach enorm. Ne? Also ich glaube, nur weil jetzt sozusagen TikTok da enorm mit diesem Kurzvideo-Thema halt Druck macht, dann probiert das LinkedIn aus und so weiter. Ich glaube dieses, also wenn ich die Spielregeln machen würde und dann würde ich eher darauf schauen, dass jede Plattform so seine Eigenheiten hat. Na, weil ich habe so das Gefühl, dass alles halt immer mehr zum Einheitsbrei wird und jeder versucht halt das zu kopieren, was gerade an Hype ist, ja, und was irgendwie da gehypt wird. Nur weil TikTok jetzt mega krass performt, kopiert Facebook, Instagram und Co. Und du musst für alle Plattformen die Spielregeln ändern. Ja. Also wäre schon cool, wenn du sagst, hey, die Spielregeln bleiben mal für einen Zeitraum so, wie sie sind oder bleiben grundsätzlich so, wie sie sind, weil dann kann ich mir auf Facebook was anderes erwarten als auf Insta oder TikTok und so kriege ich überall das Gleiche. Und deswegen merkt man bei ganz vielen Formaten, die wir machen, also wenn man zum Beispiel merkt, okay, Sepp oder viele andere, merkst du einfach, dass Facebook kriegst das gleiche Video, Insta kriegst das gleiche Video, TikTok kriegst das gleiche Video, weil es überall performt, weil aber jeder natürlich eben den aktuellen Hack halt irgendwie hinterhergeht. Ja, und das ist in Summe einfach schade. Ja.
Apropos Einheitsbrei. KI ist omnipräsent. Die letzten, jetzt wären es dann bald 3 Jahre, dass wir so in der breiten Masse unterwegs sind mit diesen Dingen. Es ist furchtbar leicht, Content zu machen. Ich weiß, wie die Snippets zu diesem Videopodcast entstehen. Da sitze ich nicht händisch und suche, sondern lasst mir natürlich helfen. Und gleichzeitig mehren sich die Stimmen. Das ist nicht authentisch, das ist nicht richtig. Alle schreiben dasselbe und es ist alles so leblos und trotzdem verwenden wir es alle.
Ja.
Wo geht's hin mit uns?
Ja, also ich glaube, KI ist wahrscheinlich die größte Revolution, die wir mitkriegen werden. Ja, also es ist enorm, was da natürlich passiert und in wie viele Bereiche das ausstrahlt. Ich muss ehrlicherweise sagen, wir haben auch im Team eine Person, die sich da voll damit beschäftigt und wir versuchen es natürlich einzusetzen und natürlich für Dinge, die wir machen und einfach coole Geschichten halt einfach erzählen, nutzen das. Ehrlicherweise finde ich im Moment, und ich glaube, weiß nicht, gibt sicher viele, die mir eines Besseren belehren können, aber ich finde im Moment ist es extrem generisch. Ja? Also ich finde teilweise jetzt wirklich Ideen, die halt extrem steil gehen, die extrem out of the box sind, die extrem cool sind, die wirklich um viele Ecken gedacht sind, die sind wir jetzt noch nicht unterkommen. Ja? Also ich liebe es, das als Sparring-Partner zu verwenden und natürlich viele Dinge, die einfach produktiver werden. Gleichzeitig merke ich bei mir selber, sehr unruhiger Unternehmertyp, ja, man muss schon aufpassen, dass man nicht faul wird. Also das ist so die Geschichte, also selber Texte zu schreiben, selber sich in Dinge reinzudenken und so weiter. Man merkt, wie schnell man da faul wird und das nur mehr in der KI überlässt. Und dann wird der Einheitsbrei noch größer. Ne? Also ich glaube, diese Kreativität und diese wirklich speziellen Ideen sind hoffentlich in Zukunft weiterhin gefordert, ja, weil das macht uns aus und macht da die Kreativbranche aus. Wo das hingeht, kann ich ehrlicherweise nicht abschätzen. Ja, also die Entwicklung war jetzt so rasant und möge es im Moment noch sehr generisch sein, das kann sich sehr schnell ändern. Ja, also von dem her, glaube ich, muss man die Reise mitgehen. Ich glaube, man sollte einfach keine Angst davor haben. Die habe ich noch nie gehabt, bei solchen Veränderungen. Man muss da eintauchen, man hat sowieso keine Wahl. Ja? Und es kann natürlich auch eine große Chance sein. Ja, who knows? Vielleicht ist es so, dass man, weiß ich nicht, in einigen Jahren gibt es ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir machen andere Dinge.
Schauen wir mal.
Wir gehen ein Bier trinken, oder?
Ich mag ein bisschen weg jetzt vom Inhaltlichen. So ein bisschen auch, natürlich haben wir jetzt auch dich immer wieder schon durchgespürt. Aber was sind denn so, der Podcast hast ehrlich gesagt, Business Backstage. Was sind denn so deine Antreiber als Unternehmer?
Na, ehrlicherweise, weil ich vielleicht sonst nirgends einen besseren Platz gefunden habe für mich selber.
Okay.
Ich glaube, wie so oft, also ich habe viele, viele coole Stationen gehabt, auch viele Menschen, von denen ich extrem viel habe lernen dürfen, ja. Und ich bin eigentlich via Zufall in dieses Social-Media-Business irgendwie reingestolpert. Aber glaube ich, wie ganz viele, weil das war irgendwie damals vor 10, 12 Jahren war das so irgendwie das Ding, das jetzt aufkommt und so weiter. Und das hat mich total fasziniert. Und ehrlicherweise, in die Kommunikation komme ich, glaube ich, ganz stark von meiner Mama. Weil meine Mama ist eine wandelnde Plakatwand, würde man sagen.
Inwiefern, das muss ich jetzt erklären.
Nein, also meine Mama redet einfach extrem gern viel und fährt zu ihrer eigenen Kampagnen, würde ich fast sagen. Ja. Und ja, also ich glaube, am Ende des Tages kommt das ganz stark von ihr, also diese kommunikative Ader. Und mir als Unternehmer treibt eigentlich an, ich brauche einfach viel unterschiedliche Projekte und ich brauche einfach viele unterschiedliche Challenges, die ich gern habe. Und wenn ich sozusagen oft, sage ich mal, nur Fokus auf eine Geschichte jetzt habe, dann kann es auch cool sein für Zeit, ja, aber ich finde es einfach umso cooler, wenn ich ein gewisses Know-how in meinem Bereich jetzt habe, im Social-Media-Bereich, und die kann vielen Menschen einfach helfen. Ja, mhm. Und ich kann in unterschiedliche Projekte eintauchen und ja, und ich glaube, ich habe da einen sehr hohen Anspruch an Dinge und versuche da einfach vorne dabei zu sein. Das treibt mich einfach an. Und natürlich schaut man da immer gern natürlich in andere Länder und so weiter, was da halt passiert und was da vom Mindset her passiert. Ja, und ich finde generell Unternehmertum sollte einfach, einfach ein wichtiger Treiber weiterhin sein für junge Menschen. Ne?
Was ich gern frage, weil wir einfach alle unterschiedlich umgehen damit. Und dieser Podcast auch mittlerweile so ein bisschen ein Sammelsurium an persönlichen Strategien geworden ist, wie man mit Krisen umgeht. Und mir ist immer ganz wichtig, nicht wehleidig, das war so schlimm und tragisch und was haben wir nicht alles durchlitten und bitte, das, also ich würde, dass ich den anderen leid tue, das habe auch noch nie wen sitzen gehabt, der so gedacht hat, und gleichzeitig auch bei den Erfolgen wollen wir nicht abheben, sondern freuen uns darüber, dass was läuft. Und jetzt in 12 Jahren hast du Erfolge und Rückschläge ziemlich sicher durchgemacht. Bleiben wir mal bei den schönen Dingen. Wie nimmst du aus erfolgreichen Phasen oder aus Erfolgen die Energie mit? Weil von dem zehren wir ja im Unternehmertum oft doch länger.
Mhm. Boah, da würde ich ganz ehrlich gesagt, ja, also es ist so, dass ich teilweise zu wenig Erfolge feiere, muss ich echt sagen.
Mhm.
Also erreiche ich ein Ziel und kann es oft zu wenig genießen. Also das ist schon etwas, was viele in meinem Umfeld sagen würden, dass ich halt einfach extrem natürlich getrieben bin und dass ich natürlich schaue, okay, was ist jetzt die nächste Challenge, was können wir für ein nächstes Projekt machen, wie kann man Dinge noch besser machen. Das ist irgendwie Fluch und Segen, ja, weil natürlich ist das oft für Kundinnen super und für mich selber kann das natürlich dann oft schwierig sein, ja, wenn ich einfach zu viel Gas gebe. Mhm. Ja. Ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele extrem coole Erfolge einfach da waren und dass ich einfach täglich dran üben muss weiterhin, dass ich echt sage, okay, das ist eine coole Geschichte, auf die kannst du stolz sein. Na, also das gleiche wie diese Was machst du Kampagne, die es jetzt nicht mehr gibt. Ja?
Ja.
Aber eigentlich war es eine mega coole Kochkampagne, die viele Menschen einfach dazu bewegt hat, zu kochen, was extrem Positives.
Mhm.
Und ich glaube, von dem sollte man länger zehren. Aber ich bin ganz ehrlich gesagt sehr schlecht drin. Also
ja, Fähigkeit ist ja auch eine Fähigkeit, zu wissen, dass man was verbessern kann.
Stimmt.
Die andere Ecken, über die wir vermeintlich nicht so viel hören, also es gibt halt jetzt solche Dinge wie Fuck-Up-Nights und so weiter, die oft sehr, sehr gut passen, aber manchmal halt dann dieser Fuck-Up wieder so geframed wird, dass eigentlich eine Erfolgsgeschichte war, die daraus kommt. Und wir reden halt gern nicht so gern drüber. Und mittlerweile im Podcast bringe ich es immer wieder. Ich hatte mein Fast-Burnout, ich hatte meine Depression, ich habe mich wunderbar selber eingearbeitet und weiß heute auch, was ich da habe, damit ich das kriege. Jetzt will ich da keine Depression umhängen, aber gab so Phasen, wo es halt wirklich zart ist und einmal zart als mehr eine Woche, die halt jetzt nicht so gut läuft.
Mhm. Du kannst mir gerne eine Depression umhängen,
okay.
Hatte ich, ja, und wie wir alle wissen, ist es etwas, was nie wieder weggeht, auch Gott sei Dank, ja, es ist ja nach wie vor etwas, ein Regulator, aber ich hatte schon vor einigen Jahren eine ganz, ganz schweres Burnout, also mich hat es da schon mal komplett zerlegt in dem Bereich, also das heißt, ich war da wirklich komplett out of order, hab nichts machen können, bin gar nicht viel aus dem Haus gegangen, also mich hat es da ordentlich zerlegt und habe da wirklich mich komplett mal die Placken müssen.
Okay. Also
auf der Stage war ich. Und es war tatsächlich so, dass es, und es ist interessant, es ist nicht so, dass da jetzt eine große Niederlage irgendwie vorgegangen wäre oder so, ein großes Ereignis, sondern es war eigentlich eher so ein bisschen am Höhepunkt, ja, wo man gesagt hat, okay, man hat jetzt ganz viele Sachen erreicht und merkt man, okay, jetzt fällt mir irgendwie mal runter.
Mhm.
Und dann habe ich eigentlich gemerkt, was ich mir da alles aufbürdet habe.
Ja.
So, und dann hat es mich komplett zerbröselt. Ja. Und da habe ich mal einmal eingestehen müssen. Und es war immer so der Running Gag im Freundeskreis, ja, du bist ja kein Burnout-Typ und so. Ne?
Ja.
Und mir hat es voll zerbröselt. Ja, und ich habe da einfach mich extrem mit mir selber beschäftigen müssen, extrem drüber nachdenken, wie ich Dinge mache. Und habe da einfach auch viel Therapie gemacht und mich ganz viel beschäftigt. Ich mache bis heute Therapie. Ja, also das heißt, immer wieder, und das ist eigentlich, kann man jedem einfach nur empfehlen. Und es ist ja generell bei Männern immer noch so das Thema oder generell in dieser Business-Bubble. Leider ist es so. Und leider sage ich ja, ich kommuniziere das auch öffentlich wenig bis gar nicht, dass ich das gehabt habe. Weil man natürlich irgendwie als schwach hingestellt wird oft, ja, und sagt, hey, der haltet nichts aus und so, ja. Das ist extrem schade und ja, auch da muss man einfach offener drüber sprechen, ja.
Danke für die Offenheit. Ich habe jetzt tatsächlich nicht gewusst. Und,
findet man öffentlich nichts, ne? So.
Ja, offensichtlich. ja, und gleichzeitig ist es eine wichtige Erkenntnis, war zumindest bei mir so, weil genau dieses Auseinandersetzen mit sich selber tatsächlich auch Grenzen klar zu haben, mhm. Und einfach auch, mir ist damals so gegangen, um Gottes Willen, ich kann ja keinem erzählen, dass ich eine Depression habe, bei mir kauft ja keiner mehr was, weil ja alle glauben, der ist nicht belastbar, und das ist ja nur die Spirale nach unten in Wirklichkeit.
100%.
Zum Abschluss, wir haben jetzt doch sehr viele Themen gestriffen. Mhm. Was soll denn überbleiben von dem Podcast, wenn jetzt nur so irgendwie ein Ding, eine Botschaft überbleiben soll?
Also ich glaube, die wichtigste Botschaft ist am Ende des Tages, dass das ganze Social Media Business, so wie ich es jetzt erlebt habe die letzten Jahre und so stressig es geworden ist, mir macht es nach wie vor extrem großen Spaß und ich glaube, das sollte irgendwie der Kerntreiber sein. Also ich glaube, es gibt ja immer wieder viele, viele, viele Stimmen, die sagen, hey, du bist nur immer im Social-Media-Business, du bist doch schon so lange drin, mach doch mal was Neues und hin und her, vor allem auch noch dem Burnout und so. Und ich habe da extrem viel darüber nachgedacht und es ist halt einfach eine große Leidenschaft so, ne? Also Kampagnen und coole Dinge einfach in die Welt setzen, kommunizieren ist eine gewisse Stärke und macht mir einfach Spaß. Und ich glaube, was so ein bisschen auch das Credo ist jetzt in der Kampagnenentwicklung, dieses, hey, macht's den Tag der Menschen schöner mit den Kampagnen. Ich glaube, das ist etwas, was hängen bleiben soll vom Podcast. Also wirklich Business-Ziele über Bord werfen, mhm. und zu sagen, hey, lasst uns mal irgendwie den Tag der Menschen schöner machen mit dem Content. Weil um das geht's eigentlich. Und ich glaube, da kommt da viel Spaß einher und gute Teamdynamiken und in vielen Fällen auch Business-Ziele, die erreicht werden. Ja?
Mein Tag hast mit dem offenen Interview auf jeden Fall schöner gemacht. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns spätestens bei den Online-Expertes.
Vielen Dank für die Einladung, war sehr, sehr cool. Dankeschön.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.